Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch am 27. April 2025 bei Games, Croissants und Liebe. Begrüßen euch Basti, Manu und Michi. Das Triple endlich mal wieder zusammen hier. Wir hatten ja Pause und pausieren auch noch so halb weiter, glaube ich, nächste Woche. Ne? Da sind wir wieder nicht zu dritt dabei. Aber diese Woche können wir euch verwöhnen mit allerlei Videospiel-News und dem, was wir so gespielt haben im schönen Brunch. Und Manu, du erzählst uns jetzt, was es letzte Woche zu hören gab, falls ihr uns unterstützt auf Patreon oder Steady.
Wir hatten zwei wunderschöne Folgen. Micha hat vorproduziert für uns oder unseren Urlaub ermöglicht, indem er zwei wunderbare Folgen mit Pumpkin aufgenommen hat zu zwei sehr nischigen Spielen. Micha hat quasi so gedacht, ha, wenn die AAA-Jungs außer Haus sind... Ich stelle mir Micha so vor, wie er da saß, Hände gerieben hat und sich gedacht hat, ich nehme das Absurdeste und Weirdeste, was gerade rauskommt. Und das hat er auch geschafft. Lushfoil Photography Sim. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Lushfoil Photography Sim. Das ist ein atmosphärisches Spiel, was auf so Fotorealismus setzt und dann tatsächlich auch mit Fotos arbeitet. Also wir kennen diese Genre, wo man rumläuft und Fotos schießt mit echten alten Analogkameras, Spiegelreflexkameras. Und man kann da auch verschiedene Kameratechniken freischalten und so weiter. Hört ihr alles im Cast. So ein bisschen hat so eine Walking-Sim-Atmosphäre, würde ich sagen, aber dann eben halt doch sehr mechanisch durch dieses Fotografier-Simulations-Setting. Sehr, sehr cooles Ding. Hört da mal rein. Und Dreamcore, das ist so Fisheye-Grusel, aber ohne Monster. Also das ist dieses Liminal-Space-Phänomen, was Micha ja auch schon ausführlich bei uns im Insert Moin besprochen hat. Ihr habt da auch schon mal einen Vortrag von Micha als Audioaufnahme gehört über dieses Phänomen innerhalb dieses Horrorgenres Liminal Spaces, wo Menschen, also nicht viele, aber manche eben sich sehr gruseln vor menschenleeren Räumen, wo eigentlich Menschen sein sollten. So kurz zusammengefasst. Und Dreamcore geht auch in diese Richtung. Man läuft mit so einer VHS-Kamera. Das hat so ein bisschen so die Ästhetik von so einer Bodycam, aber man sieht im Intro, dass das eben jemand ist, der so eine alte VHS-Kamera. Das heißt, es hat dann auch diesen Filter, so ein leichtes Fischauge, Ästhetik und dann läuft man eben durch so menschenleere Räume und soll sich da irgendwie wohl gruseln, wenn einen das irgendwie anspricht. Hört da mal rein. Noch ein bisschen nischiger als Lushfoil. Und dann wollte ich noch den Nachtrag machen, das war von vorheriger Woche, aber im Brunch habt ihr das noch nicht erwähnen können, weil da die Folge noch so frisch in Arbeit war, dass das quasi gleichzeitig mit euch lief. Ihr habt wirklich gleichzeitig aufgenommen, habe ich gesehen, zum letzten Brunch. Die gute Gloria und Nina haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir sind eigentlich zwar in den Vorbereitungen zur nächsten Random Encounters-Folge, aber da ist gerade so ein aktuelles Thema. Wir opfern unseren Urlaub, wir opfern das Osterwochenende, um uns da reinzuknien und haben sich dann dieses in Anführungsstrichen No Mercy Skandalspiel angeschaut. Also das, die Anführungsstrichen waren bei Skandalspiel, nicht bei No Mercy, so heißt es nämlich. Da ist gerade wahnsinnig viel Fehlinformation im Umlauf, wahnsinnig viel emotionaler Aufruhr um dieses Spiel. Das ist ein, im weitesten Sinne so eine Art Visual Novel, bei der es eben auch um sehr schwierige Themen geht. Ich will es jetzt nicht zu sehr vertiefen. Es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Deswegen haben die sich auch hingesetzt und 1,5 Stunden über No Mercy gesprochen. Und im Unterschied zu vielen, vielen anderen Outlets, die über dieses Spiel in Anführungsstrichen berichtet haben, haben die beiden sich das Spiel wirklich auch angeschaut. Gloria hat es auch wirklich durchgespielt mit großen Schmerzen und mit sehr viel Leid, weil das wirklich kein gutes Spiel ist. Aber eben haben das sehr professionell auseinandergenommen, dieses Spiel analysiert und auch das ganze Medienecho darum analysiert und haben da auch sehr viel Kritik an Kollegen und Kolleginnen in der deutschen Spielepresse, aber auch international, die dieses Spiel quasi so abgestraft oder abgewertet haben, ohne sich es wirklich anzuschauen. Tolle, tolle Folge. Vielen, vielen lieben Dank, Gloria und Nina, dafür. Dafür ist Patreon. Dafür ist Patreon da, genau, um wirklich diesen Journalismus bieten zu können, sich die Zeit zu nehmen. Wir haben dieses Spiel dann leider auch kaufen müssen, weil es eben auf Steam schon verboten und runtergenommen wurde. Aber wir haben das Spiel wirklich gespielt und wissen, wovon wir reden. Und das ist halt nur möglich durch eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
Muss ich auch
danke gucken. Auch an dieser Stelle.
So. Und ich muss auch noch einmal ganz kurz sagen, dass ich diese Folge ganz, ganz fantastisch fand. Also ich fand alle Folgen diese Woche super. Ich habe auch Lushfall Photography Sim schon gehört. Dreamcore ist noch in meinem Podcatcher. Aber die Folge zu No Mercy war wirklich fantastisch. Also das ist eine richtig tolle, sachliche, ein richtig toller, sachlicher Diskurs über dieses Thema und da eben auch in die Tiefe. Das war richtig, richtig super. Also das hat mich selber sehr gefreut.
Die Folge. Ich habe die auch freigeschaltet deswegen, weil wir ja auch, ich habe auch in einigen Foren gelesen, hey, dieser Free February, da waren fast nur Reviews dabei, warum habt ihr nicht Random Encounters in dem Monat gemacht? Das hat sich zeitlich nicht ergeben, aber deswegen habe ich die Folge jetzt auch frei zugänglich gemacht, weil ich es A, wichtig finde. Ja. A, finde ich es wichtig, dass die gehört wird. Also wenn ihr nicht Patreon und Steady seid, habt ihr auch Zugriff auf No Mercy. Hört da auf jeden Fall mal rein, auch wenn ihr sagt, das ist vielleicht nicht mein Genre.
Ich freue mich ja schon drauf, wenn wir genauso tief in 1, 2, 3 Monaten oder Jahren, wer weiß, wie lange es noch dauern wird, über Blueprints reden können in so einem Nachschlag. Oh, den Reviewcast davon gibt es ja schon, das habt ihr besprochen. Da habe ich nur 5 Minuten reingehört und nachdem dann gefallen ist, und ich habe sie auch von dir vorher schon immer gehört, Manu, das ist jetzt schon mein GOTY, das ist jetzt schon mein Game of the Game. War es dann, dachte ich schon, die Vorschusslorbeeren sind so unheimlich groß, aber natürlich kann ich es mir nicht entgehen lassen, da nicht auch reinzuschauen. Und bin jetzt auch voll drin und es ist ja eine ganz furchtbare Erfahrung, wie gut das ist, wenn etwas, was so schon gelobt wird, über alle Maße hinaus, dann diesen Erwartungen auch noch gerecht wird und sie tatsächlich auch noch übertrifft, auch in meinem Fall. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Auf Discord bei uns ist ja auch schon, wird schön mit Spoilertext gearbeitet, aber man kann sich da jetzt langsam so vorwärts arbeiten und ich habe so das Gefühl, viele sind jetzt so gerade bei so 15 bis 20 Stunden drin und es geht aber immer noch weiter und es wird immer wieder größer und der nächste WTF-Moment, wenn etwas Neues aufgedeckt wird in diesem wunderschönen, ja, was ist es, Adventure, ich nenne es einfach Adventure.
Ja, Rätsel-Adventure auf jeden Fall, ja.
Es ist so gut und für mich ist auch besonders schön, ich kann es mit meiner Frau spielen, auch die ist vollkommen in den Tunnel mit abgegangen, wir träumen gemeinsam von diesem Spiel und erzählen uns am nächsten Morgen, was so erträumt haben. Auch im Traum, ja. Also die verrückteste Idee, die ich bisher hatte, ist, dass man, und das gibt vielleicht so ein bisschen einen Eindruck oder Lust drauf, wer das Spiel jetzt noch gar nicht angeguckt hat, dass man irgendwann, was habe ich geträumt? Dieses Nintendo DS, der hatte ja nur einen Analogstick oder der 3DS besser gesagt. Und dann gab es bei der ersten Revision davon ja diese Hardware-Plastik-Analogstick-Erweiterung, wo man das reinmachen musste. Und in meinem Traum gab es dann was, wo ich dann meinen Controller reinmachen musste und nur mit dem zusätzlichen Analogstick, der dann dabei ist, kann ein weiteres Rätsel freigeschaltet werden. Also ist natürlich total abgefahren, aber sowas wäre gar nicht so verrückt, weil man immer so um 5000 Ecken denken muss und noch andere Medien dazu nimmt, um irgendwas so zu cross-referenzen, um weiterzukommen. Es ist so ein herrliches gemeinsames Knobeln gerade. Lasst euch das Spiel nicht spoilern und erlebt es selber in eurem Tempo. Ich hatte Glück, dass wir schon sehr, sehr weit gekommen sind am 7. Tag und meine Frau da die Anti-Chamber gerockt hat oben. Und es ist genial. Absolut genial.
Ja.
Entdeckst du denn auch immer noch was Neues jetzt nach 120 Stunden, Manu?
Ja, also 120 Tage bin ich jetzt. Das ist ja vielleicht nicht ganz Stunden so. Ich habe auch jetzt in letzter Zeit.
Ja, ein Tag dauert oft eine Stunde, ne?
Ja, ja, genau. Aber jetzt, dadurch, ich bin ja schon durch und habe auch schon viele von den Endgame-Sachen gemacht. Und dann, man muss sich dann ja immer sowas gezielt vornehmen. Jetzt versuche ich das und das und das zu erreichen. Also jetzt ist kein Spoiler. Ich habe versucht, alle Räume mal zu bebauen. Ja? Mhm. Das gibt eben auch ein Achievement so. Und das ist dann halt eher so, okay, dann merkst du irgendwie nach 20 Minuten, du bist jetzt eingebaut, das kannst du nicht mehr schaffen, Restart und dann halt nur darauf gespielt, quasi auf diesen auf dieses Momentum, das dann so zu Details so zu legen, das ist ja ein Roguelike, dass man das dann schafft, deswegen bin ich da jetzt schon von den Tagen her relativ weit, also 120 Stunden sind es glaube ich jetzt noch nicht, aber sehr, sehr weit drin. Und ja, ich habe dann halt auch immer wieder mal so geguckt, was kann ich denn jetzt noch so machen? Also ich habe dann auch in dem Presse-Discord, wo die Leute auch schon sehr weit sind, da habe ich tatsächlich mit Jason Schreier direkt auch mir Sachen ausgetauscht. Der ist auch völlig drin. Der hat dann so einen Screenshot gepostet, dass er mehr Blueprints schon gespielt hat auf Steam als Balladro. Und das will was heißen.
Ja.
und da dann auch Sachen entdeckt, wo ich dachte, okay, wow, also das ist dann wirklich nochmal eine Nummer drüber. Da ist nochmal eine komplette Sprache drin. Es gibt
so wie bei Tuning.
Die man finden kann, und dann kann man tatsächlich wirklich diese komplette Sprache noch entziffern. Das habe ich noch nicht mal gefunden. So, ich weiß noch nicht mal, wo dieser Brief ist. Und ich habe immer noch jetzt tatsächlich gestern Abend wieder auf der Heimfahrt auch gespielt. Ich habe nochmal neue Räume entdeckt, die es noch nicht gab. Es gibt ja einen Raum, wo man neue Räume freischalten kann. Mhm. Und da stecken ja dann auch wieder Geheimnisse drin. Also völlig irre. Aber ich glaube, ich bin jetzt wirklich am vorletzten Raum. Da kriegt man normalerweise immer eine Auswahl mit 3 neuen Tiles, die man dann in den Pool einfügen kann. Und da waren jetzt nur noch 2. Also ich muss jetzt nur noch einmal in diesen Raum, dann habe ich tatsächlich alle Tiles bekommen. Aber man kann ja dann in der Bibliothek auch bei sich gucken, im Menü, wie viele Räume man schon hat. Da sieht man ja auch, wie viele noch fehlen. Also irre. Unfassbar, dieses Spiel. Und ich werde jetzt aber auch langsam so, ich komme an so einen Punkt, wo ich denke, okay, das ist mir dann vielleicht doch ein bisschen zu viel, das jetzt noch rauszufinden. Also so diese Sprachgeschichte oder so, da bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr so motiviert. Aber ich habe noch so 2, 3 Sachen, die ich machen will. Und was ich auf jeden Fall machen will, ist nochmal einen Run zu starten, einen frischen, und es zu schaffen, am ersten Tag in diesen Raum 46 zu kommen. Weil mit dem ganzen Wissen, was man jetzt ja hat, wenn man es mal geschafft hat,
das gibt's Outer ein
Achievement,
ja,
genau, ja. Da gibt es ein Achievement, das am ersten Tag zu schaffen. Und das, denke ich, ist sogar relativ gut möglich. Das klingt jetzt nicht so schwer, wenn man weiß, was man tun muss. Ja.
Das ist witzig, weil genau das habe ich auch bei Outer Wilds dann ist es Outer Wilds? Naja, nicht Outer Wilds. Ja. Outer Wilds gemacht. Wenn man da das ganze Wissen hat, schafft man es ja auch mit einem frischen Spielstand, halt alles irgendwie zu machen und da hinzukommen und es direkt beim ersten Mal, ohne einmal zu sterben, zu schaffen. Sehr cool.
Wenn man über Blueprints redet, dann bekommt man gleich wieder Lust. Also ich musste das jetzt wirklich, ich musste es mir aus den Händen reißen. Also ich wollte auch weiterspielen. Nach unserem gemeinsamen Cast habe ich das dann jetzt auch einmal, sage ich mal, normal durchgespielt gehabt. Und ich dachte mir so danach, ja komm, das reicht dann, weißt du, ich muss gar nicht. Ich habe original einen Tag danach nichts anderes gemacht, außer alles andere noch versucht, was sich da geöffnet hat. Und ich konnte nicht aufhören. Und dann erst am nächsten Tag musste ich dann umschwenken auf was anderes. Also ich habe da auch immer noch ganz viele Fragezeichen und ich habe auch eigentlich voll Bock. Aber es ist so eine endlose...
Krasse Belohnung einfach. Was wir noch hatten, ich habe es auch gestreamt, also wer vielleicht nur reingucken will, kann auch bei mir einen Stream sehen, der relativ früh noch ist, wo viele der Mechanik nochmal erklärt werden, also den kann ich dahingehend wirklich, wirklich empfehlen. Da kam dann der Punkt auf, das ist aber doch eigentlich alles Arbeit. Wenn also Leute sich so mal hinsetzen würden, um wirklich Dinge zu lernen und wenn man dann mit dem eigenen Journal Buchstaben einträgt, um irgendwie geheime Nachrichten zusammenzumachen, das fühlte sich für viele an wie Arbeit. Und gleichzeitig ist mir dann aufgefallen, ja, aber Arbeit ist ja auch irgendwie immer spielerisch. Viele der Dinge, die Arbeitsplätze sind, sind Arbeit. Und das ist so ganz normal. Und erst wenn Arbeit zu Spaß wird und Spaß zu Arbeit, dann macht man wahrscheinlich irgendwie was richtig im Leben.
War also ganz ehrlich, ich meine, in jedem Spiel, wo man irgendwie Questlogs hat, arbeitet man was ab. Also das machst du sowohl in Ubisoft-Spielen als auch in Zelda oder so, arbeitet man, indem man sagt, okay, ich muss jetzt das und das machen. Also, aber das macht ja, das ist ja Spaß. Also Dinge zu erfüllen und abzuarbeiten, ich finde es auch total erfüllend, dann irgendwie eine Prozentleiste hochgehen zu sehen. Das ist schon oft Teil des Spielspaßes.
Aber was war zuerst da? Die Gamification der Arbeit oder die Arbeit der Gamification? Oder die Arbeit in Games?
Also ich glaube, es ist ein grundlegendes, wichtiges Element, dass Arbeit, die keinen Spaß macht, erst sowas ist, was von der Industrialisierung kommt. Also ich würde behaupten, davor hat sich Arbeit eher aufgeteilt in einfaches Überleben, aber halt auch einfach, dass die Leute sich spezialisiert haben in den Dingen, die man gut kann. Und wenn man was gut kann, macht es ja auch oft Spaß. Also, weißt du, ich glaube, so dieses Arbeit als negativ zu sehen, ist ja wirklich erst was durch Fließbandarbeit und so aufgekommen ist und durch das, Geld verdienen müssen und solche Geschichten. Also ich glaube, davor gab es so eine Diskussion, ehrlich gesagt, gar nicht. Da hat man halt das gemacht, was nötig war. Und natürlich hat es nicht alles Spaß gemacht, aber es war, glaube ich, erfüllender als danach, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch oft dieses Mechanische, was dann anfängt, Spaß zu machen. Ich erinnere mich noch zurück an die Zeit, wo ich im Kino neben dem Studium vorgeführt habe, hinten als Filmvorführer mit so einer ganz alten Maschine, wo man den Film noch in so 1000 Schlaufen aufwickeln mussten. Das waren so Sicherheitsschlaufen, damit er halt nicht reißt. Und dann in so, wirklich wie durch so ein Labyrinth. Also das erste Mal, wenn mir da einer zugeguckt hat oder auch als ich es gelernt habe, dachte ich, oh mein Gott, das lerne ich nie. Das ist ja total abgefuckt. Und später ist es dann einfach so eine automatisierte Bewegung, die aber total Spaß gemacht hat. Die könnte ich auch jetzt noch, 20 Jahre später. Und das hat einfach extrem viel Freude gemacht, das immer wieder mechanisch auszuführen. Und genauso haben Videospiele, gerade die früheren und ersten, ja ganz stark darauf gesetzt, dass wenigstens das Gameplay halt besonders stark ist, dass das Spaß macht. Also den Pong-Controller zum Beispiel mit diesem Drehrad zu drehen, war eine extrem befriedigende Tätigkeit einfach, sie auszuführen. Und ganz oft habe ich es jetzt bei 3D-Shooter, wenn ich die mit Analogstick spiele, dass ich das auch so ganz diffizil und genau mache. Da ist ja eine riesige Lernkurve auch hinter, wo man immer besser werden konnte und immer genauer werden konnte. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz starker Aspekt von Videospielen, dass das einfach so extrem befriedigend ist.
Und nicht zuletzt gibt es ja jetzt auch gerade diese ganzen Cozy Games, die halt sogar Arbeit simulieren auf irgendeiner Ebene. Oder zumindest Prozesse wiederholbar machen. Und dadurch, dass du da halt dieses Erfolgserlebnis hast, das ist halt eine reine Dopamindusche und es ist halt perfekt zum Entspannen. Also es ist ja wirklich gar nicht fern, dass das Spaß macht, finde ich eben auch.
Genauso Berufe wie die Sachen hier mit dem Farming Simulator oder halt Pilot werden im Flight Simulator von Microsoft, auch das sind ja Piloten, die kommen von ihrer Arbeit nach Hause und fliegen da dann noch weiter und gucken einfach, wie realistisch ist es oder funktioniert es noch, weil diese Dinge halt auch Spaß machen. Voll. Das ist so geil. Ja. Schön. Wie ist das denn mit Mandragora? Macht das auch Spaß oder wolltest du noch
was zu Blueprints sagen? Warte, ich habe eine bessere Überleitung.
Gib mir die andere.
Ich habe mir Mandragora installiert auf Steam Deck als quasi Methadon, um von Blueprints wegzukommen und dachte, das spiele ich im Urlaub. Ich habe es nicht mal gestartet, weil mich Blueprints noch so gefesselt hat. Was habe ich denn verpasst, Basti?
Du hast verpasst ein 2,5D Souls-like.
Ist das erste dieses Jahr von dir.
Vor allen Dingen hat es auch noch Metroidvania-Einflüsse. Wenn ich das sage, ich glaube, davon hatte ich jetzt auch schon ein paar dabei. Das ist es im Kern. Um mein Fazit schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, du hast ein bisschen was verpasst, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, okay, dafür muss man Blueprints unbedingt an die Seite legen. Das ist jetzt so mein Eindruck nach, ich glaube, so 6 Stunden, die ich gespielt habe, vielleicht auch 7. Es ist so vom Stil auch einfach sehr typisch. Man merkt einfach, was da das große Vorbild ist. Es ist ein sehr dunkles, finsteres Setting. Hauptsächlich kämpft man sich dadurch Horden von Gegnern, natürlich in Kämpfen, die ein bisschen fordernd sind. Was mir da gleich aufgefallen ist, was ich aber sehr mochte nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, ist, dass das Spiel sehr langsam und behäbig in den Kämpfen ist. Also das meine ich sogar im Sinne von, keine Ahnung, als ich da so einen ersten großen Boss hatte, und ich bin da ein, zwei Mal dran gestorben, dachte mir so, okay, irgendwas mache ich falsch, bis ich dann gemerkt habe, warte mal, ich muss wirklich mir über jede einzelne Eingabe am Controller Gedanken machen, ehe ich es tue, weil das quasi alles hintereinander dann abgespult wird, der Gegner aber ein ganz schnelles Moveset hat. Und dann bin ich halt sozusagen immer mit meinen Eingaben, die ich da so hektisch reingehackt habe, in den nächsten Angriff reingerollt. Und da muss man wirklich drüber nachdenken, okay, wann setze ich jetzt meine Rolle, reagiere ich erst auf den Schlag, erst wenn die erste Animationsphase vom Gegner anfängt quasi, muss ich überlegen, okay, wie reagiere ich da drauf? Und nachdem ich das verstanden habe, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das auch so ein sehr Oldschool-Souls-artiges Gefühl mir vermittelt hat. Also so wie die Anfänge der Souls-Reihe vor allen Dingen waren. Man muss sagen, das Kampfsystem ist sehr simpel. Hab schon gerade gesagt, es ist 2,5D, also man sieht alles auf so einer zweidimensionalen Ebene von der Seite. Man hat aber so das ganz typische Repertoire aus Ausweichrolle, leichtem und starken Schlag. Der starke Schlag kommt erst ein bisschen später. Man hat Checkpoints, an denen man eben einmal nicht nur speichern und sich wieder aufladen kann, sondern wo dann auch eben die Gegner wieder auftauchen, wenn man das macht, wo man leveln kann. Also so das ganz Typische, die Heiltränke füllen sich auf. Aber was da vielleicht dann eben abgesehen von den behäbigen, mir aber sehr gut gefallenen Kämpfen auch noch dazu kommt, ist eben diese Metroidvania-Einfluss, den man dann auch noch merkt. Du bekommst immer wieder irgendwelche Hindernisse vorgesetzt, wo du merkst, da komme ich später erst weiter. Sei es der klassische Doppelsprung, aber es gibt auch so Boden, der so seltsam leuchtet, wo man irgendwie merkt, ah, okay, wahrscheinlich kann ich irgendwie durch den Boden durch. Es gibt einen Enterhaken, solche Geschichten. Und was ich da sehr gut finde, ist es nur eine super kleine, ja, Nicklichkeit eigentlich, aber dass der Charakter im Spiel einem sogar darauf aufmerksam macht, dass er hier eine Fähigkeit später braucht. Also wie oft ich bei Metroidvanias an irgendwas saß, weil ich dachte, okay, da muss ich ja irgendwie hinkommen, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, oben auf eine Plattform komme, das muss doch irgendwie gehen, wenn ich den Sprung richtig schaffe. Aber hier sagt der Charakter dann gleich, ah nee, ich glaube, ich brauche hier später, ich muss später wiederkommen, mir fehlt eine Fähigkeit, um da ranzukommen. Das fand ich sehr erfrischend, weil man da dann einfach keine Zeit bei verliert. Ansonsten, ja, so geschichtlich muss man da nicht viel erwarten. Der Fokus liegt wirklich auf dem Gameplay. Man spielt einen Inquisitor, der eine Hexenjagd, also der muss eigentlich eine Hexe jagen. Und das ist eigentlich alles, man zieht raus. Und dabei trifft man dann immer wieder andere NPCs. Also das Spiel ist durchaus redwillig. Es ist jetzt nicht so wie das typische Souls-like, wo auch NPCs eher spärlich gesät sind, sondern hier trifft man dann recht schnell auf neue Charaktere. Man besucht auch gleich relativ am Anfang eine Stadt und nimmt dann Aufträge an, um sich so ein bisschen zu verdingen und Geld zu verdienen. Und was ich da ganz schön finde, ist, dass man so eine Art Basis hat, in die man immer mehr NPCs einlädt, die dann die haben dann meistens irgendwelche Angebote, eröffnen einen Shop, du hast einen Schmied, du hast einen Juwelier, eine Schneiderin. Und wenn du die findest, nicht nur, dass dann sozusagen dieser Startpunkt immer mehr besiedelt wird, sondern du hast auch immer mehr Möglichkeiten, deinen Charakter zu upgraden oder eben die Ausrüstung zu verbessern. Und das macht mir total viel Spaß. Und das ist, glaube ich, für mich zumindest auch so die größte Stärke. Ich finde, dieser ganze Metroidvania-Aspekt, das ist wirklich eher so Flavor. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das nachher so der große Aha-Moment wird, wenn ich nachher alle Fähigkeiten habe, dass ich mir denke, boah, cool, jetzt kann ich mir diese ganze Welt zusammenpuzzeln und entdecken. Ich glaube, das ist eher so ein kleiner Nachgedanke. Aber die ganzen Rollenspielaspekte, die funktionieren für mich zumindest richtig gut. Also ich habe auch direkt am Anfang gemerkt, als ich das Spiel gestartet habe, so wie mich das reinzieht. Du hast Ressourcen, die du sammeln kannst, die du dann eben bei diesen ganzen Händlern, die nachher deinen Knotenpunkt besiedeln, wo du die dann eben verwenden kannst für Upgrades etc. Du hast das klassische Level-System, du bekommst deine Währung, wo ich gerade tatsächlich verpasst habe, was es ist, aber sagen wir einfach mal Seelen, die du dann eben für deine Level-Ups investieren kannst. Da kannst du dann in Attribute investieren und du hast einen sehr großen Skill-Tree, der mich so ein bisschen an Path of Exile erinnert hat.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wenn auch ein bisschen kleiner, aber so von den Auswüchsen her kommt es dem sogar ein bisschen näher, als man eigentlich denkt. Genau, und das macht tatsächlich Spaß. Also da wurde ich dann direkt reingezogen. Ich muss sagen, es kommt dann irgendwann so ein Moment, wo du so einen Schwierigkeitsbike hast. Also wenn du dann erstmal reingekommen bist, am Anfang dachte ich so, ach, ich glaube, da komme ich recht einfach durch. Leichtsinnig, wie ich war. Und dann dreht das Spiel aber schon ganz schön am Regler und plötzlich kommen dann doch Gegner und Bosse, die einem ein bisschen mehr abverlangen. Das finde ich grundsätzlich auch fein. Ich hatte nur tatsächlich ein, zwei Momente schon, wo ich mir dachte, boah, okay, das waren jetzt Fallen, die konnte ich nicht vorher ahnen, dass ich da jetzt gleich so One-Shot-Kill-mäßig umkippe. Das fand ich dann wieder nicht so befriedigend und vor allen Dingen einfach nicht so fair.
Ja. Ja, weil da sind ja auch Fallen, gerade in den mittleren Sachen und den schweren Sachen, wo man dann stirbt und es erst durchs Sterben lernt, dass es so funktioniert.
Das stimmt. Aber ich würde bei Dark Souls sagen, da kannst du viel mit also wenn ich jetzt Dark Souls, klar, okay, jetzt habe ich es gespielt, aber eben, du kannst die Fallen lesen. Naja, auch wenn ich andere Souls-Spiele spiele, wenn ich erstmal verstanden habe, okay, so funktioniert From Software oder so platzieren die ihre Fallen oder so kann ich Hinweise lesen und weiß zum Beispiel, dass da gleich eine Kugel auf mich runterrollt, dann kann man da schon größtenteils ganz gut überleben. Bei Mandragora hatte ich ganz oft das Gefühl, gerade weil es halt durch diese 2,5D-Perspektive auch so ein bisschen eingeschränkt ist, du die Kamera auch nicht allzu weit runter hochschwenken kannst, dass du manchmal so ein bisschen blindlings in so eine Falle tappst, wo ich glaube, dass man auch relativ wenig Chance hat, das vorher zu ahnen. Und ich hatte jetzt auch ein bisschen geschaut, weil bei Steam sind die Bewertungen gar nicht so gut. Ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß, als das so den Anschein da hat. Aber da haben sich auch sehr viele darüber beschwert, dass nachher auch sehr schwere Level kommen, wo eben genau das nochmal ins Extrem geführt wird. Und davor hätte ich halt so ein bisschen Angst, dass sie da in Richtung Schwierigkeitsgradkurve sehr übertreiben. Also das würde dem Spiel eigentlich nicht gut tun. Und eine Sache, die ich auch schon sehr schnell gemerkt habe, ist leider, dass sie sehr viele Reskins von Gegnern, gerade Bossgegnern, nutzen. Es gibt am Anfang kämpft man gegen so eine riesengroße Ratte. Ist zum Beispiel einer der ersten klassischen Bosse. Hat man auch schon vielleicht ein paar Mal gesehen. Und tatsächlich in diesen 5 Stunden, die ich dieses Spiel, oder 6, 7 Stunden, die ich das gespielt habe, kam dieser Rattenboss, glaube ich, mittlerweile schon 3 oder 4 Mal vor. Nee. Und das ist so ein bisschen schade. Also, weil ansonsten finde ich, das Spiel hat eine schöne Stimmung. Es sieht auch ganz schick aus, finde ich. Ich musste mich kurz dran gewöhnen. Gerade so die Sachen, die im Vordergrund stehen, die sind für mich ein bisschen zu glatt geleckt. Meine Freundin hat fieserweise gesagt, das sieht ein bisschen aus wie ein Handyspiel. Ich finde, dieser Eindruck verflüchtigt sich dann aber, desto weiter man im Spiel kommt, weil man dann merkt, oh, die Szenerie, gerade die trägt das Spiel. Du hast schöne Lichtstimmungen, du hast tolle Partikeleffekte und überall bewegt sich irgendwas und es wirkt lebendig. Also ich finde, das verflüchtigt sich, das kann ich jetzt nicht sagen. Es baut einfach eine schöne Atmosphäre auf, aber ja, gerade was dann so die Gegner, das Gegner-Recycling angeht, da merkt man dann, okay, das Budget war jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich groß. Und was dann eben so die den Frustrationsfaktor angeht, diese Speicherpunkte, die ich erwähnt hatte, die sind stellenweise leider auch ein bisschen zu weit auseinander platziert, wie ich finde. Also ich hatte schon jetzt, gerade dann bei den Passagen, wo es dann vielleicht auch so ein bisschen um Geschicklichkeits- und Plattforming-Passagen ging, dass ich dann schon sehr viele Wege nochmal laufen musste und sehr viel Zeit zu Fuß verschwendet habe. Und das ist so ein bisschen schade. Also ich glaube, da liegt nicht die Stärke des Spiels und ich könnte mir sogar vorstellen, dass da vielleicht auch mit der Zeit vielleicht noch Patches rauskommen, die das so ein bisschen gerade bügeln und vielleicht Dinge ein bisschen einfacher machen oder zumindest, ja, keine Ahnung, vielleicht ein paar Hindernisse entschärfen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Denn das habe ich auch viel gelesen. Viele Leute sind nicht zufrieden mit dem Platforming. Ist ja klar, bei einem 2,5D-Spiel spielt das auch eine Rolle. Ich hatte bis jetzt eigentlich nur Passagen, die ich halbwegs fair fand. Ich bin einmal in so ein Mausoleum gestapft, wo plötzlich dann so Stachelfallen ausgelöst wurden, immer wenn ich auf den Plattformen war. Und du musstest möglichst schnell ganz nach oben kommen und immer diesen Stachelfallen ausweichen, die dann immer ausgefahren wurden. Und das war in dem Sinne ein bisschen doof, weil ich da gar nicht drauf vorbereitet war. Ich bin in der Reine gestapft, wollte eigentlich meine verlorenen Seelen wiederholen, weil ich gestorben bin. Bin dann plötzlich aber in dieser Geschicklichkeitspassage gefangen, durch die ich dann irgendwie durch musste. Das war kurz ein bisschen frustrierend, weil ich da natürlich das im ersten Moment nicht verstanden habe. Aber ich muss sagen, die Steuerung an sich beim Plattforming, die ist simpel. Aber für mich funktioniert sie eigentlich ganz gut. Also man darf da jetzt keinen Prince of Persia The Lost Crown erwarten, das einfach super flexibel und ja, so super fließende Animationen hat. Das ist hier alles tatsächlich auch da wieder ein bisschen behäbiger. Aber ich finde, das passt irgendwie zum Spiel und hat für mich bis jetzt noch nicht sich irgendwie negativ ausgewirkt.
Man merkt auf jeden Fall, du bist tief drin. Das finde ich sehr schön, während du das erklärst. Ich habe noch 2, 3 Nachfragen. Und zwar einmal die Spezialfähigkeiten, die man bekommt, was sind da deine 2 Favorites? Gibt es irgendwas ganz Besonderes, was vielleicht noch kein Metroidvania-ähnliches Spiel gemacht hat, sowas wie ein Morphball oder so? Irgendeine coole Spezialfähigkeit, wo du sagst, abseits des Doppelsprungs, das ist originell?
Das Problem ist, ich habe tatsächlich eine Fähigkeit bis jetzt. Okay. Ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich gehört habe, dass manche Fähigkeiten einfach sehr, sehr spät kommen. Also auch gerade so einen Doppelsprung darf man wohl nicht zu früh erwarten. Deshalb nee. Und ich glaube, von den Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, ich habe es schon kurz gesagt, Doppelsprung, Enterhaken und eben diese Stampfattacke, das ist halt schon sehr Standard. Also ich glaube, Metroidvania-Enthusiasten dürfen da jetzt nicht irgendwie die großen Neuerungen erwarten. Ich glaube, das ist eher ein Spiel für die Leute, die wirklich Lust auf Souls-Likes haben und eben auf diese 2,5D oder 2D-Ebene Lust haben. So ein bisschen Salt and Sanctuary-mäßig.
Verstehe. Genau. Dann hat ja den Untertitel Whispers of the Witch Tree. Du hast von einer Hexenjagd gesprochen. Ist handlungstechnisch dann gar nichts? Oder weißt du schon, was die Whispers of the Witch Tree sein können? Irgendwie?
Genau, also am Anfang der Inquisitor, der hat quasi schon eine Hexe vor sich ganz am Anfang und der tötet die aus Mitleid. Und was man wird dann sozusagen losgeschickt, ja komm, jag mir die nächste Hexe. Mhm. Und die Stimme von der Hexe hat man quasi während des Spielens immer mal wieder im Ohr, die dann einem sagt, ja komm, die Stimme. Genau. Aber ja, es ist ein bisschen fies. Also ich bin da jetzt so rübergesprungen über die Geschichte, weil sie im Großen und Ganzen nicht so super relevant ist, weil einfach das Spiel im Vordergrund oder das Spielerische im Vordergrund steht. Aber ich muss sagen, die Dialoge mit den NPCs, und da kann man auch so in Dropdown-Menüs noch verschiedene Dinge erfragen, die sind schon, finde ich, ganz gewitzt geschrieben. Also das wäre fies. Und auch die Vertonung ist auf Englisch vertont, finde ich auch sehr gut. Also es macht schon Spaß. Es ist einfach nur sehr, ja, beiläufig und ich glaube auch an manchen Stellen ein bisschen erzwungen. Also man trifft zum Beispiel so einen weiblichen NPC relativ früh und der schleicht sich an so einem riesengroßen, die schleicht sich an so einem riesengroßen Monster vorbei, das dann nachher zum Boss wird. Und man hört halt diesen Dialog zwischen dem Monster und der Frau Und eigentlich der Charakter muss es auch, weil der direkt daneben stand. Und danach trifft man sie und man lässt sie aber einfach weitergehen, als wäre nichts gewesen. Also sie ist halt super verdächtig und ist sie vielleicht die Hexe? Fragezeichen? Oh, man weiß es nicht. Doch, man weiß es eigentlich. Aber die Geschichte sagt halt, nee, die stellen wir jetzt noch nicht, sondern der Held sagt, nee, zieh mal weiter, ist okay, wir treffen uns vielleicht später wieder. Also ja, es ist manchmal so ein bisschen erzwungen, wie die Geschichte da geschrieben ist, aber rein von den Dialogen her fand ich es bis jetzt auch ganz unterhaltsam. Hm.
Ja, das Letzte, was ich zu dem Titel noch sagen wollte, ist, dass es mich langsam wundert, dass wir immer noch keine Übersättigung dieser Art von Spiele haben, weil sie sind ja schon alle recht samey, gerade diese 2,5D-Sachen oder vielleicht auch einfach 2D mit so Mix aus Castlevania oder Metroidvania mit ein paar Dark Souls-Sachen. Davon gibt es inzwischen nicht nur ein Dutzend oder zwei Dutzend, sondern ja hunderte Spiele und es kommen immer und immer mehr. Und eigentlich müssten sie sich ja gut genug verkaufen, wenn die Leute immer wieder sagen, ja, das ist ein Ding, das will ich unbedingt umsetzen. Das ist, ich frage mich, ob es jemals genug geben wird oder irgendwann mal gesagt wird, ja, wir machen irgendwie, weil es sind ja auch nicht nur Remakes, es sind wirklich alles immer neue IPs, die ungefähr dieses Schema haben. So ein Mix, so irgendwo zwischen Hollow Knight und ja, Metroid, dem aktuellen dann 2D-Teil liegen.
Spannend. Ja, ist eine gute Frage. Also ich merke aber auch leider selber, dass es mich immer wieder reinzieht. Also als ich Mandragora gestartet habe, die ersten Stunden waren fantastisch. Sie hatte einfach sehr viel Spaß. Und irgendwie diese Formel, die erschöpft sich für mich nicht, wenn da eine schöne Atmosphäre aufkommt und eben die Kämpfe irgendwie so, ja, die fordern einen irgendwie, weiß ich nicht, das hat für mich
Eskapismus, was. Man wird voll reingezogen, ist, glaube ich, das Ding, weil alles gefordert wird. Einmal das Mechanische am Gamepad, dass man wirklich irgendwie auf Zack sein muss und wenn dann noch, wie du sagst, eine schöne Atmosphäre aufgebunden wird, viel mehr kann ein Videospiel ja im Endeffekt nicht machen, als das Interaktive und dich irgendwie aus deinem Trott des Alltags der realen Welt rauszuziehen, es gelingt, dann ist ja alles erfüllt in dem Moment.
Und ich frage mich auch rein vom Spielerischen, also wenn man sich jetzt die Kämpfe anschaut, ich habe ja schon gesagt, sie sind recht simpel, dass das vielleicht auch einfach noch, gerade auf so einer 2D-Ebene, wahrscheinlich relativ einfach umsetzbar ist, könnte ich mir vorstellen. Also wenn ich mir so ein Character-Action-Game, Devil May Cry oder so anschaue, oder Beautiful Joe, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, gut hinzubekommen, als eben diese 2,5D Souls-like Geschichte.
Ja. Definitiv. Ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, dass sich diese Art von Spielen halt auch gut umsetzen lassen mit einem kleinen Team, würde ich jetzt einfach so behaupten, von dem, was ich einschätzen kann. Ja.
Wie ist es denn bei Days Gone? Hat dich das damals schon mitgerissen, Manu, oder warum hast du jetzt Remastered angefangen?
Yes, Days Gone hat einen hohen Stellenwert bei mir im Herzen. Ich mag dieses Spiel tatsächlich sehr viel mehr als wahrscheinlich die meisten Menschen. Das ist ja dieses Open-World-Zombie-Spiel von 2019 von den Band-Studios.
Auch schon 6 Jahre, krass.
Wahnsinn, ja. Ich habe auch überlegt, wann kam das denn raus? Und dann habe ich auch mich damit auseinandergesetzt und nochmal informiert. Das ist echt schon wieder so lange her, krass. Und das trifft sich ganz, ganz gut, weil auf Facebook wurde mir auch wieder vorgeschlagen, so, hier, guck mal, wo du vor 6 Jahren warst. Und, da war ich gerade in Bend, also vor 7 Jahren dann, ich war halt ein Jahr vorher dann. Da war ich dann in Bend unterwegs und so. Und dieses Spiel hat natürlich dadurch auch eine andere Wirkung bei mir, weil ich halt diese Oregon-Gegend dann auch kennengelernt habe. Ich habe ja die Bend-Studios besucht, ich habe damals die Cover-Story für die GamePro gemacht, für Days Gone. Hab das Studio dann besucht und dann haben wir da auch eben in der Ecke uns viel angeschaut und das Spiel schafft es wirklich hervorragend, diese einzigartige Landschaft da in Oregon einzufangen. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Umsetzung. Ich bin überhaupt kein Rocker oder Biker oder so, aber auch diese Atmosphäre wird halt ganz gut eingefangen. Ich finde, dass Days Gone unterschätzt ist. Es ist jetzt kein herausragendes Open-World-Spiel, das macht halt viele Dinge auch so, wie viele andere Open-World-Spiele sie machen. Es hat aber damals, finde ich, auch für 2019 schon ein unglaubliches Horde-Gefühl dir rübergebracht. Also wir müssen uns zurückerinnern, das waren die PS4 noch, ja, wo das Spiel rauskam. Und du hattest 500 von diesen Freakern, Zombies, die heißen da nicht Zombies in dem Spiel, die gleichzeitig als so eine Masse, ja, fast schon als eigene Kreatur. Da wurden eigene Skripte für geschrieben, wie die PS4 das schafft, diese 500 Zombies gleichzeitig so zu animieren, dass sie aber auch jeder ein eigenes Moveset hat, dass es nicht eben aussieht wie so ein Copy-Paste-Ding. Und die haben auch wahnsinnig auf dich reagiert, je nachdem, wie du gelaufen bist und so. Und das haben die Bandstudios cool hingekriegt. Leider ist das Spiel ja mehr oder weniger, ja, gefloppt wäre jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber es geht schon in die Richtung, als dass ich Sony da, glaube ich, mehr von versprochen hatte. Die Fortsetzung wurde auch eingestellt. Aber jetzt kommt eben nochmal das Remastered für die PS5 und ich habe es jetzt auch auf der PS5 Pro gespielt. Da wird es auch nochmal unterstützt. Gleichzeitig kommt es jetzt auch als DLC für die PC-Version, die natürlich da auch schon grafisch weiter voran war. Also man hat jetzt mit der Konsolenversion jetzt quasi auch die Upgrades gekriegt, die die PC-Version schon hat. Und es sind auch ein paar neue Features dazu gekommen. Also der DLC auf dem PC heißt Broken Road. Und das, was man da jetzt kriegt, das sind halt Sachen wie Horde-Angriff. Also du kannst jetzt außerhalb der Story und der Kampagne auch noch zwei so neue Spielmodi starten. Das eine ist dann ein Horde-Angriff und es gibt noch so einen Challenge-Modus. Und das ist wirklich rein auf diesen Kampf ausgelegt und halt auf die jetzt bessere Performance, die du hast. Unfassbar viele Zombies. Also Horde-Angriff neu gedacht. Also nicht nur so ein paar wie bei Gears of War, sondern wirklich, wie gesagt, 500 oder was weiß ich, sogar noch mehr Zombies, die sofort auf dich zurennen. Das heißt, bei dem Horde-Angriff hast du so verschiedene Level-Areale aus dem Spiel. Du bist als voll bewaffneter Dude dann da drin und musst halt einfach survivalen. Und das ist wirklich Survival-Arcade-Modus. Unfassbar schwer. Also ich habe da mal reingespielt. Da musst du schon wirklich, wirklich dir genau überlegen, wie gehe ich jetzt, wann werfe ich hier den Molotow-Cocktail, wo kann ich irgendwo vielleicht auf dem Dach hoch. Die überrennen dich. Also ich habe das gestartet und so erstmal orientiert, okay, wo ist eigentlich mein Bike? Kam schon so eine Gruppe von 30 Zombies auf mich zu. Die habe ich überhaupt nicht niedermähen können, weil die auch wahnsinnig schnell sind. Also das sind nicht so langsame Zombies bei Days Gone, sondern die von DayZ, da rennen die doch auch so richtig. Ja, das Spiel hat ja so ein bisschen diese DayZ-Atmosphäre. Die rennen auf dich zu und du musst wirklich deine Beine in die Hand nehmen, ausweichen, erstmal auf dein Motorrad, erstmal einen Safe-Spot suchen. Und dann stehen da auch so Kisten rum, die du erst öffnen kannst, also so Lootboxen quasi sozusagen, mit besseren Waffen, mit Munition, die du aber erst öffnen kannst, wenn du einen bestimmten Threshold an Punkten erreicht hast. Also ich hatte dann irgendwie 25.000 Punkte, weil ich den ersten Mob erledigt habe und dann komme ich zu einer Kiste, ich so, ja geil, neues Zeug, ja ab 30.000 Punkten. Ah, scheiße. Und dann musst du halt wieder rum und bist dann auf dieser Karte unterwegs. Also ein cooler neuer Spielmodus, wenn man eben dieses Kampfsystem und dieses Kämpfen gegen diese schnellen Zombies schon mochte im Spiel, muss man da jetzt nicht mehr rum in der Open World und suchen, sondern kann die jetzt im Challenges und Herausforderungen, kannst dann Skins freischalten, so quasi direkt vom Hauptmenü aus starten.
Was ähnliches hat Doom gemacht 2016. Ja, nachdem es raus war mit der Kampagne, haben sie sehr coole Challenges reingemacht. Ich finde diese Arcade-Modi immer sehr, sehr cool nachträglich zu spielen.
Ja, mochte ich auch bei Gears total gerne. Also das ist wirklich jetzt mal einen Blick wert. Und was auch neu dazu kam, ist ein Permadeath für die Story. Also du kannst jetzt quasi dir das Adventure noch schwerer machen, indem du sagst, okay, es gibt jetzt ein Permadeath. Ich muss es quasi schaffen, ohne wirklich mal zu sterben, was dann hinten raus auch wirklich schwer wird. Und ja, noch viele andere Sachen. Dann haben sie auch die Sachen eingefügt, die halt für Sony-Spiele jetzt heutzutage auch eben Usus sind. Ganz viel Accessibility-Features rein, also diesen Modus für Leute, die eben schwer sehen, dass du die Gegner und dich irgendwie so farbcodieren kannst, was wir auch von The Last of Us kennen. Also diese Errungenschaften, die da bei Sony Studios jetzt auch vorherrschen, die haben sie jetzt auch reingefügt. Wenn du die PS4-Version hast, kannst du das für 10 Euro quasi upgraden jetzt auf die Remastered-Version. Kannst natürlich auch deinen Spielstand importieren, musst es also nicht komplett neu kaufen. 10 Euro kostet auch der DLC am PC. Da ist natürlich der einzige Unterschied jetzt am PC, hast du quasi schon die grafischen Updates von der Grundversion, weil die ja deutlich später kam, und hast dann mit den 10 Euro DLC die Horde-Modus-Geschichten und so weiter. Und wenn du jetzt die PS4-Version upgradest auf Days Gone Remastered, hast du halt jetzt auch diese ganzen Verbesserungen, was die Grafik angeht. Also es sieht jetzt halt aus wie ein modernes Spiel, wie es halt auf der PS5 aussieht. Grafik, dichtere Vegetation natürlich, Schatten und alles ist besser geworden. Hast natürlich auch VRR-Unterstützung, solche Geschichten. Und es sieht wirklich, wirklich gut aus jetzt auf der PS5 Pro. Es war schon vorher ein schönes Spiel, fand ich. Also die Wälder sind wirklich großartig, aber jetzt hast du halt auch die modernen Sachen drin. Natürlich, was jetzt auch neu dazu kam, ist, du spürst jetzt den Regen auf dem DualSense, solche Geschichten. Wirklich die beste Version von Days Gone, wenn man es noch nicht gespielt hat und eine PS5 Pro vielleicht sogar hat oder halt hauptsächlich eine PS5 und Bock hat auf Open World Zombie, lohnt sich da jetzt vielleicht mal reinzugucken. Also ich finde, es ist ein gutes Spiel. Auch die Story fand ich richtig gut, die erzählt. Am Anfang sind die sehr unsympathisch, die Charaktere. Ja, das sind so diese
Der Hauptcharakter,
ich bin der harte Rocker und ich bin der 1%-Dude und so. Sehr unsympathisch, auch sein bester Kumpel, da denkst du, warum soll ich den retten und so, aber es erzählt wirklich nicht. Ja, ist doch so. Also man hat ja, das Spiel geht halt so los, dass man flüchtet und der Helikopter hat nur noch zwei Plätze frei und die sind aber eine Dreiergruppe. Also du, dein bester Kumpel und deine Frau. Und dann entscheidest du dich halt dazu, das ist das Intro, das ist die erste Sequenz. Die Frau verletzt, die muss in den Helikopter und du bleibst bei deinem Kumpel. Und dann kommt eine Blende, der Hubschrauber fliegt weg und dann kommt eine Blende, wie die zwei mit dem Motorrad durchfahren, das ist dann das Tutorial-Level und dann erzählen sie halt so, ja, sei froh, dass du nicht in den Helikopter gestiegen bist, weil die mutmaßlich abgestürzt sind und so weiter. Also du hast deine Frau jetzt seit 2 Jahren nicht mehr gesehen und bist aber bei deinem Kumpel geblieben. Und es erzählt schon eine sehr, sehr, sehr starke Geschichte über Freundschaft. Und du bist eben halt nicht so dieses, ich schließe mich einem Camp an, sondern du bist so der Outsider. Ja, du bist so der Lone Wolf, bist nur mit deinem Kumpel da unterwegs. Und das ist schon eine andere Art der Geschichte, wie man sie so kennt. Also so ein bisschen wie bei der Dylan mit dem Pfeil und Bogen, so da lehnt sich ja sehr stark an von The Walking Dead, aber du hast eben nicht so dieses ich bin Teil eines Camps und alle sind meine Freunde, sondern du hast sehr viele Feinde in diesem Spiel, weil du halt auch einfach so ein Arschloch bist am Anfang. Mhm. Aber ich finde, im Laufe der Geschichte merkst du schon auch die Motivation und diese Loyalität. Also es erzählt halt schon eine sehr gute Geschichte, du musst dich aber sehr drauf einlassen, weil es halt nicht von Anfang an so der Sympath ist.
Wie ist das denn mit der Open-World-Komponente? Weil ich muss sagen, ich habe es damals, also in der Vorberichterstattung fand ich das auch total spannend, weil ich bin irgendwie, was Zombies angeht, nicht satt. Und diese Rocker-Thematik finde ich jetzt per se auch nicht so schlecht. Wir haben ja die Doom-Thematik gehabt. Mhm. Aber bei Open-World schalte ich halt super schnell ab. Und da hatte ich leider gehört, also im Sinne von, ich weiß, dass die Open-World jetzt nicht das bahnbrechende Element ist von Days Gone, aber werde ich denn gezwungen, Dinge in der Open-World zu machen? Oder kann ich die theoretisch auch so ein bisschen beiläufig behandeln?
Es ist schon relativ frei, was du machst. Also du hast halt einen sehr starken Story-Quest-Log-Drive. Also du kannst immer sehen, okay, hier habe ich jetzt eine Questreihe, die geht darum, dass ich diesem Camp helfe und dann steigst du halt dort in der Gunst. Ob du da jetzt aber 100 oder 150 Zombie-Ohren abgibst, um in der Gunst zu steigen, das bleibt relativ dir überlassen. Du hast dann halt so 2, 3 Main-Quests, sag ich mal, um dieses Camp, irgendwie, um diese Storyline da voranzutreiben und dann ist dort mal einer verletzt und dann hilfst du halt dem, aber die anderen Sachen kannst du relativ frei entscheiden. Mhm. Aber du bist mit dem Motorrad super schnell in dieser Welt unterwegs, also das ist total geil, dieses Hub dabei zu haben. Du hast immer dieses Motorrad als Basis, kannst dort auch schnell speichern am Motorrad. Es macht total Spaß, ich bin kein Biker, aber das macht total Spaß, dieses Motorrad aufzurüsten, weil du so Metroidvania, am Anfang hast du halt voll das geile Bike und dann musst du es liegen lassen, weil die Benzinpumpe kaputt geht, holst die Benzinpumpe, gehst zurück, das ist die erste Quest und dann ist es weg. Und dann gehst du halt in das Camp und sagst, hey Leute, ihr habt mein Motorrad geklaut, ihr Arschgeigen. Und dann sagt er, ja, aber hier, du hast das Grundchassis, der Frame, also das Grundset ist da, ich baue dir ein paar Räder dran hier und dann hast du halt so eine Fahrt durch, so ein Moped, so ein ganz kleines wieder und kannst dann nach und nach wieder deine Teile zusammensuchen. Für
der zweite Bike. Teil hätte einen E-Scooter gehabt am Anfang.
Ja, genau. was so ein großer Kritikpunkt war, dass du ständig tanken musst, aber das fand ich jetzt, du bist halt recht schnell in dieser kleinen Welt unterwegs und dann als kleine Sperre musst du halt ständig wieder Benzin suchen. Mhm. Das ist so ein bisschen ein kleines Manko gewesen. Aber ansonsten macht es total Spaß, auch diese Nester auszuheben. Also wenn du Zombies magst, lohnt sich das, weil die sind wirklich außergewöhnlich. Du hast dann wie so große Bosskämpfe, die dann halt sich wirklich auch so bosskampfmäßig anfühlen, weil dann halt, du siehst, da ist irgendwie ein Nest und dann musst du halt vorher überlegen, wo kann ich irgendwelche Fallen aufstellen, wo kann ich irgendwie Advantage Points haben, also wo kann ich irgendwo hoch, wo die vielleicht jetzt ein bisschen brauchen. Die können dann schon auch Häuser hochklettern, aber wie kann ich mich da vielleicht irgendwie verschanzen, wie gehe ich mit meinen limitierten Ressourcen um? Also das macht schon große Freude, dann auch diese Nester auszuheben und kriegst dann halt auch entsprechende Belohnungen, aber das meiste davon ist recht optional.
Was mir bei Days Gone am meisten Spaß gemacht hat, war, wenn diese riesigen Horden gekommen sind, da hat es mich immer sehr stark an den Hardcore-Modus oder die ganz späten Level von Diablo erinnert. Natürlich ganz andere Perspektive, aber dieses Einfangen von Massen von Gegnern, die einen verfolgen, um sie dann mit einer Attacke, die möglichst viel Area of Effect Damage macht, halt zu töten. Dieses Einfangen, was sich immer anfühlt, wie mit so einem Schirm rumzulaufen, den man schwingt, oder wie so ein Lasso quasi auch, könnte man sich vorstellen, um dann halt möglichst viele auf einmal zu kriegen. Der Aspekt hat mir immer viel Freude gemacht an dem Spiel.
Ja, ansonsten, man lernt das dann auch so, okay, da sind so ein paar rote Tonnen, okay, wie kann ich die so kiten, dass die quasi genau. So hinter mir her, dass ich kiten, sie so ja. lenke, dass die dann an dieser Tonne stehen und dann, ja, das macht total Bock. Mhm.
Und so scheint ja auch der Arcade-Modus ganz ja, stark darauf genau. ausgelegt zu sein. Ja, cool. Vielleicht wird ja das der größte Kritikpunkt an Mario Kart World, dass man ständig nachtanken muss in der Open World. Wer weiß. Wir werden es bald sehen. Es ist jetzt nur noch ein Monat hin, Leute.
Oh, Zombie-Modus in Mario Kart World.
Auch das wäre stark. Ja, ich habe nicht ein Spiel mitgebracht. Ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant, mal von meinem doch recht großen Urlaub, auch was übrigens auch ein Roadtrip war, zu erzählen. Wir sind mit der ganzen Familie, also die zwei Kinder, 3 und 5, Frau und ich, im eigenen Passat Linkslenker nach Amsterdam gefahren und geplant war halt ein Roadtrip mit dem eigenen westlichen Auto durch Großbritannien. Wir sind in Amsterdam auf die Fähre gegangen und dann über den großen Ozean geschippert, die Nordsee, und in Newcastle upon Tyne angekommen und dann nach Edinburgh hochgefahren und haben die Lowlands und die südlichen Highlands dort erstmal umfahren. Dann sind wir runter in den Lake District, das ist so das kurz vor der Mitte von England, dann kommt die Mitte England rund so Liverpool, Manchester, die ist so super leer, abseits dieser großen Metropolen gibt es da nicht viel zu sehen und dann sind wir noch unten in der Gegend rund um Oxford und London und bis zur Südküste rumgefahren, um dann wieder in die Fähre zu steigen und eigentlich wollten wir von Dover nach Calais, was man wohl immer so macht normalerweise, aber wir haben gesehen, man kann auch nach Dünkirchen direkt übersetzen und dann sind wir so D-Day-mäßig mit der Fähre nach Dünkirchen gefahren, um noch ein paar Kilometer zu sparen und wieder nach Hause zu fahren mit dem Auto. Und jeder dieser Urlaube hat bei mir natürlich auch immer großen Videospielbezug, weil ich packe meine Tasche dann und meistens hat ein Urlaub dann so das eine Spiel, was ich dann ganz viel spiele und dann habe ich auch diese große Assoziation mit diesem Spiel dabei. Und ich hatte mir diesmal mitgenommen den Analog Pocket und die Nintendo Switch, aber gar kein Spiel dabei gehabt, natürlich bei der Switch waren welche vorinstalliert, aber der Analog Pocket spielt halt Game Boy und Game Boy Advance Spiele ab. Und rund um Amsterdam beziehungsweise in den Niederlanden gibt es ja ganz, ganz viele, ganz hervorragende Videospielshops mit Retro-Bezug. Und dann habe ich dort eingekauft einmal Solar Striker für den Game Boy, das ist so ein Ballerspiel, Looney Tunes, das hatte mich auf dem Super Nintendo so gerockt und ich dachte, die Game Boy-Version ist vielleicht davon auch ganz gut, ist sie aber nicht. Und Game & Watch Gallery 2, sowie, und das ist es dann am Ende geworden, The Castlevania Adventure. Das ist inzwischen ein Gameboy-Spiel, was sehr, sehr alt und sehr, sehr im hohen Kurs ist, wird also auch sehr, sehr selten.
Das war eins meiner ersten Spiele tatsächlich auf dem Gameboy.
Witzig. Und ich hatte das nie gespielt und ich habe ansonsten alle Castlevanias ja gespielt. Liebe natürlich die hier auch schon häufig angesprochenen Metroidvania-Castlevanias, aber das ist The Castlevania Adventure ist so ein ganz arcadiges, noch ganz starres, ohne Rollenspielsystem, wie halt die ersten Castlevanias so waren, auch auf dem NES. Und das, Junge, ist das schwer. Da, wie oft ich da gestorben bin, einfach nur, weil ich einen halben Pixel zu früh oder zu spät abgesprungen bin und dann einfach so ins Niemandsland gesegelt bin. Es war also so eine richtige Hardcore-Erfahrung, die ich da nochmal hatte. Und ich habe es hauptsächlich auf der Fährenfahrt halt nach Newcastle gespielt und bin dann bis zum vorletzten Level gekommen, hab's aber noch nicht ganz durchgespielt. Ist aber so eine richtig klassische Gameboy-Erfahrung, wie ich sie früher auch auf vielen Busfahrten hatte oder halt auf Reisen hinten im Auto auf dem Kindersitz. Das war das erste Spiel, was ich da aber dann halt schon sehr weit gespielt hatte. Und dann kam was ich noch nie hatte. Ich hatte während dieses Roadtrips habe ich so unfassbar viel Lust auf die Region einfach bekommen und wollte dann extrem gerne Forza Horizon 4 spielen. Wenn ihr euch erinnert, spielt das genau in der Region, halt so Südschottland, Nordengland. Und okay. Das hatte ich natürlich nicht dabei. Ich hatte ja keine Xbox oder sonstiges. Und mir ist dabei auch aufgefallen, als ich dann recherchiert habe und dann die vielen Videospielshops in England abgelaufen bin, man kann das gar nicht mehr runterladen und kaufen, weil die Lizenzen abgelaufen sind. Das hat nämlich so eine Top Gear-Lizenz. Top Gear, die kennt ja, glaube ich, jeder, die große Autoshow da aus Großbritannien. Und da war die Lizenz dran gebunden und auch die Musik. Man kann das nicht mehr kaufen. Und wenn man es jetzt noch spielen will, muss man es physisch besitzen oder halt digital schon mal gekauft haben. Dann geht's schon noch. und halt eine Xbox dazu haben. Und da habe ich echt mit dem Gedanken gespielt, mir für die Abende, wenn die Kinder eingeschlafen sind, eine Xbox Series zu kaufen, die wahnsinnig im Preis gesunken ist. Die kriegst du für 280 Euro umgerechnet, auch weil das Pfund gerade so schwach ist, in so einem Secondhand-Laden mit, um dann halt das zu kaufen. Ich habe es dann am Ende gelassen. Sage ich dazu. Ich war auch abends immer sehr erschlagen vom Erkunden der vielen Schlösser. Wusstet ihr übrigens, da gibt es so viele Schlösser in Großbritannien, dass ich dachte, wahrscheinlich gibt es am meisten Schlösser in Großbritannien. Ist aber nicht so. Die meisten Schlösser gibt es in, na, weiß es einer von euch?
Boah, gute Frage.
Make a guess.
Japan.
Ja, okay.
Oh, keine Ahnung, Frankreich.
Auch nicht schlecht, ja, in Frankreich gibt es auch viele. Die meisten gibt es aber in Deutschland.
Ja,
okay.
Ja, und aber da auf dieser Schlössetür und gerade auch Edinburgh habe ich jetzt nachträglich halt so abgeglichen, Forza Horizon auf der Series X gestartet und bin nochmal reingefahren. Die haben die Sehenswürdigkeiten und den Vibe in Horizon 4 wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Mhm.
Ich finde es so geil, diese Strecke da hoch zum Schloss zu rasen, das ist ja super cool. Und ganz kurz, wenn du einen LG-Fernseher hättest, habe ich gerade gesehen, dann hättest du es ja quasi streamen können. LG hat das jetzt als Beta gestartet, dass man quasi Game Pass streamen kann auf LG-Fernsehern.
Aha, yeah.
Das wäre doch jetzt auch so eine super Möglichkeit im Urlaub, wenn man, keine Ahnung, im Hotel ist und da ist ein Fernseher oder irgendwas, oder man ist in irgendeiner Ferienwohnung mit so einem Fernseher, kann man sich einloggen und da streamen. Das ist schon cool, oder?
Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, mir nochmal ein Steam Deck zu kaufen während des Trips, weil das wäre ja auch möglich gewesen. Man kann Forza Horizon 4 dann auf dem Steam Deck spielen. Mhm. Allerdings gibt es das auch bei Steam nicht mehr zu kaufen. Und wenn du es halt nicht gekauft hast letztes Jahr, kriegst du es jetzt nicht mehr. Dann musst du schon so einen alten Key kaufen von so einem Key-Reseller. Dann ist es theoretisch nochmal möglich und wäre dann mobil dabei gewesen. Das war mir dann aber auch eine Nummer zu krass.
Ich finde das Bild auch lustig, wenn du deinen nächsten Roadtrip machst und dann einfach einen LG-Fernseher mitnimmst, damit du Forza spielen
kannst. Aber worauf ich auch hinaus wollte, ist, ich finde es immer krass, wie stark doch die aktuelle Lebenssituation oder das, was man vielleicht gerade so im echten Leben um sich rum hat und was man spannend findet, den Spielspaß in einem Spiel so stark beeinflussen kann. Also für mich ist jetzt zum Beispiel Forza Horizon 4, ich habe das damals getestet und habe 85% gegeben zum Beispiel und habe gesagt, ja, zweiten Teil fand ich besser und ersten eigentlich auch und bla bla bla. Und jetzt würde ich aber sagen, wo ich gerade da gewesen bin, es gibt halt kein besseres Forza Horizon als den vierten Teil, weil der halt das so gut umsetzt und dieses Feeling auch mit Linksverkehr. Ich habe das dann hier dann in meinen Simulator reingeladen, also mein Cockpit da vor den Fernseher aufgebaut und bin jetzt in der Cockpit-Perspektive gefahren mit Lenkrad auf der linken Seite, so total immersiv und habe meiner Familie nochmal gezeigt, wo wir gerade gewesen sind. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Kids ausgeflippt sind, als ich halt gezeigt habe, hier ist das Schloss, da standen wir gerade noch und dann hat Marlene halt, die Fünfjährige, hat gesagt, ja, und wenn du jetzt hier links rumfährst, da ist das so und so und dann ist das Kiff von der Burg von in Edinburgh. Das ist so geil. So was Ähnliches dann mit Flugsimulator. Auch irgendwie die Route nochmal von diesem Roadtrip abfliegen. Das ist so geil und macht diese Spiele in dem Moment so viel besser. Und es ist dann natürlich der eigene Input, die eigene Situation, den man dann zusätzlich mitbringt. Aber das ist für Videospiele so unfassbar wichtig, dass man das dabei hat. Dass man halt nicht einfach immer sagt, ja, okay, was ist denn gerade da im Game Pass und macht mir das Spaß und komme ich so rein. Nein, es ist dieses Intrinsische, was man noch mit dazu nehmen kann, was ein Spiel so viel besser werden lassen kann, als es vielleicht einfach auf dem Papier ist. Und das macht Spielebewertung eigentlich so unfassbar quatschig auf eine Art.
Ja, es ist halt subjektiv, aber dann eben nochmal durch solche Sachen. Ich sag ja auch, also dadurch, dass ich in Bend war, hat das Spiel natürlich auch nochmal einen ganz anderen Eindruck. Das ist ja ein ähnliches Gefühl, wie du jetzt auch hast, wenn man so das Gefühl hat, ja geil, guck mal, das sieht ja wirklich so aus, wenn man da durchfährt. Mhm. Das macht auf jeden Fall was aus, klar.
Ja, und im Lake District hatte ich dann auch diese starken Atomfall-Vibes. Allein diese roten Telefonzellen nochmal zu sehen. Es sah da wirklich genauso aus wie da halt, wenn es einen Atom-Zwischenfall gegeben hätte. Ja, das war jedenfalls ein ganz, ganz gelungener Urlaub mit ganz vielen Sachen. Ich habe auch ganz viel eingekauft. Ich habe mir dann noch, weil ich ja gerade erst in Paris war, um das Switch 2-Event zu machen und ich sowieso zu Paris ja, weil ich da eine Zeit lang gewohnt habe, eine ganz besondere Erfahrung habe, habe ich mir auch Assassin's Creed Unity nochmal gekauft. Das hat nur einen Pfund gekostet. Und wusstet ihr, und falls ihr es da draußen nicht wusstet, wusstet ihr beide, dass wenn man das in die Xbox Series einlegt und es nicht patcht, also in der Grundversion von Disk spielt, dann kriegt das 60 FPS, weil das diesen automatischen Scaler kriegt. Und das, das sieht total gut aus und läuft halt super flüssig auf der Series X ungepatcht. Da habe ich auch schon reingespielt. Und so habe ich in ganz viel reingespielt, auch in Doom nochmal reingespielt. Und da kam ich dann aber wieder so an die Situation. Erstens wollte ich das mit dem Soundtrack noch ausprobieren. Also ich kann ihn und schon ertragen. Ist ja nicht so, dass ich nicht gesagt habe, dass ich euch nicht verstehe. Ich habe ja gesagt, ja, das passt wie die Faust aufs Auge und der Soundtrack ist sehr gut für das, was es ist. Aber ich finde halt diese Art von Musik einfach nicht so geil.
Du hast ihn ausgemacht bei Doom.
Ja, jetzt habe ich ihn angelassen und habe nochmal die ersten 6 Level gespielt und so Completionist-mäßig, weil ich hatte auch noch nie alle Secrets und so da geholt, also diese kleinen Figuren von dem Doom-Guy kann man ja finden und Chips, um die Waffen zu upgraden und all sowas. Und jetzt habe ich die ersten 6 Level nochmal gehundertprozentet auf der Xbox, nur um dann wieder umzuswitchen auf den PC, weil ich da in ultraweit 21:9 spielen kann mit 200 FPS und halt Maussteuerung. Apropos Maussteuerung, so weit vorne ist die Switch gar nicht mit der Maussteuerung. Man kann auf der Xbox so unfassbar viele Spiele mit der Maus steuern, unter anderem übrigens Blueprints. Das hatte ich da dann auch gespielt und das ist aber überhaupt nicht zu Ende gedacht, weil man muss da ja interagieren mit Objekten und immer wenn du dann was aktivieren willst, musst du die Enter-Taste drücken auf der Tastatur. Wie blöd ist das? Du hast in der rechten Hand doch die Maus. Da nehme ich doch nicht die rechte Hand von der Maus, um Enter zu drücken auf der Tastatur. Ja, ihr merkt, ich habe ganz, ganz viele Titel in kurzer Zeit gespielt und ganz viele Eindrücke mitgebracht. Aber ja, so ist gerade mein Leben. Ich spiele gerade alles an. Auch dieses Clair Obscur habe ich schon angespielt. Sehr, sehr gute sehr, sehr guter Prolog. Da werden wir auch eine Episode zu haben nächste Woche. Wirklich, wirklich sehr atmosphärisch.
Ich muss aber da jetzt einmal ganz kurz bei Clair Obscur. Hatte ich das rausgerissen, wie schnell die Charaktere rennen? Also ich habe es jetzt ja auch wahnsinnig viel gespielt.
Das ist animationstechnisch sehr videogamey. So habe ich es mir dann einfach. Es ist halt nicht realistisch. Und so kann ich es auf einer fantastischen Art quasi ablegen. Aber es hat mich auch so ein bisschen gestört, wie schnell die auf einmal sprinten und irgendwie 5 Schritte mit einem machen. So rennen die dann nämlich.
Ich finde auch, das ist so schön inszeniert. Man redet da und plötzlich flitzt die, diese erste Charakter, mit dem man redet, flitzt plötzlich einfach durch diese Stadt. Das ist schon ein starker Kontrast.
Das war übrigens ein großer Streitpunkt bei Oblivion, habe ich gesehen. Also bei der Vorstellung vom Oblivion Remaster haben sie gesagt, sie haben sich intern so dermaßen in die Haare gekriegt, ob man jetzt im Remaster rennen kann oder nicht. Weil sie gesagt haben, ja, aber modernes Game Design erwartet das. Also alle drücken den L3 und erwarten, dass man sprintet. Wir können das nicht mehr machen, dass das nicht geht. Und alle anderen so, nein, aber das ist doch Nostalgie. Das fühlt sich nicht mehr wie Oblivion an, haben sich aber im Endeffekt dann doch dafür entschieden. Zum Glück.
Ja, apropos, das habe ich auch angespielt. Die ersten 2,5 Stunden habe ich reingesetzt, einen neuen Charakter gemacht. Ist auf dem PC tatsächlich mit meiner 9070 ganz schön am Limit und der PC pustet sich die Seele aus dem Leib, während die Xbox Series X genauso gut aussieht von der Optik, wie das mein PC schafft und halt nicht hörbar ist.
Aber es ist vielleicht typisch wieder sehr buggy. Das gehört, glaube ich, einfach dazu.
Ja, es ist halt, also ich finde, die Grafik ist nicht so krass optimiert und bezüglich der Grafik gibt es ja so zwei vorherrschende Meinung aktuell. Es gibt die nicht fassen können, wie gut das jetzt aussieht und es gibt das andere Camp, das sagt, ja, aber ist schon irgendwie alles jetzt ein bisschen weird, weil es sieht schon irgendwie altbacken aus, gerade was die Animationen angeht, weil sie das Kampfsystem ja auch nicht irgendwie besonders überarbeitet haben, abseits davon, dass es jetzt so Hit-Impacts gibt. Das heißt, wenn man mit dem Schwert zuhaut, dann stehen die Gegner nicht einfach so da, wenn sie getroffen werden und Blut spritzt auf, sondern die gehen so animationstechnisch einmal ein bisschen mit dem Schwung mit. Das macht es halt schon irgendwie besser, aber alles ist noch sehr, sehr floaty, sehr, sehr leicht. Also wenn du eine Ratte triffst, dann fliegt die so halb durch den ganzen Dungeon. Oder auch humanoide Gegner fliegen immer so 5 Meter weg und schlurfen dann noch so auf der Grafik rum. Das wurde ja jetzt in die Unreal Engine 5 portiert und ich konnte jetzt die Grafik schon irgendwie genießen, gerade in den offenen Bereichen draußen. Und es sieht schön aus, aber irgendwie holt es mich noch nicht so ganz ab. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob ich das Spiel am Ende sehr, sehr schön finde oder nicht. Aber wenigstens ist es ein Remaster, was sich lohnt, weil es halt echt 20 Jahre einfach mal her ist, seitdem das Ding erschienen ist.
Ja. Apropos abholen, wenn ihr jetzt sagt, was, wie, was, Oblivion, wieso reden die jetzt über Oblivion? Wir sind jetzt schon in den News-Bereich eingetaucht, nämlich Oblivion Remaster hat einen Shadow Drop diese Woche bekommen, falls ihr es nicht mitgekriegt habt. Das ist wirklich einfach angekündigt worden von Bethesda in einem Video, gab irgendwie Hinweise und Leaks, dass das jetzt wohl kommt. Und dann haben sie diese Ankündigung gezeigt, was ich auch gerade erwähnt habe, wie die Entwickler sich dann halt so drüber unterhalten, was Oblivion für sie ausmacht und wieso das jetzt so ein tolles Spiel war. Und Elder Scrolls Oblivion kam dann auch tatsächlich am Ende der Präsentation direkt raus in den Game Pass für PC, Konsole und als Shadow Drop. Fand ich eine coole Aktion. Also finde ich immer mega geil, wenn solche Sachen dann vorgestellt werden und dann hier, ihr könnt sofort losspielen. Fand ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, Michi hat schon reingeschaut. Ich bin ja überhaupt gar kein Elder Scroll. Ich mag ja Bethesda vor allem für die Fallout-Spiele und hatte mich, wie gesagt, auch sehr auf Starfield gefreut. High Fantasy ist einfach nicht so meins. Deswegen habe ich auch gar keinerlei nostalgische Gefühle für Oblivion. Ich habe Skyrim auch nicht viel gespielt. Ich habe Skyrim auf jeder Plattform inklusive VR mal angespielt, aber hat mich nie so richtig gefesselt. Und Oblivion war lange vor Insert Moin auch. Also wir haben ja mit Skyrim angefangen, damals mit Breakfast at Manu Spiels. Das war ja in der Release-Woche. Wir sind genauso alt wie Skyrim, kann man sich immer gut merken. Aber Oblivion war so gar nicht mein Spiel. Basti, hast du da irgendwie nostalgische Gefühle dafür? Saßt du mit Tränen in den Augen vor diesem Stream?
Anime-Filter, AI-Filter an und jetzt Basti.
Ja, nee, leider auch nicht. Ist halt kein Souls-like und ist auch kein Metroidvania, also bin ich hier raus. Nee, aber Elder Scrolls habe ich leider auch nie verstanden. Aber ich habe auch mir eigentlich immer vorgenommen, das nochmal zu versuchen. Deshalb finde ich das Remastered schon irgendwie grundsätzlich spannend, weil ich glaube, ich habe diese Art Spiel durch Titel wie Breath of the Wild oder auch Elden Ring jetzt vielleicht im Nachhinein ein bisschen besser verstanden. Weil ich dachte halt immer, ey, du willst ein Rollenspiel sein, aber du kannst es nicht, du kriegst es nicht zusammen, eine gute Geschichte zu erzählen. Und diese Dialoge, wenn ich diese Dialoge, diese steifen Dialoge nur erlebe, da graust es mich jedes Mal, dass man einfach nur starr in diese Gesichter schaut, die halt keine
Emotionen. Dann brauchst du es aber nicht anfangen, weil das ist
ja, klar,
das Remake ist halt kein Stück besser. Das ist genau das Ding.
Aber
es jetzt ist ein Remaster, kein Remake, ganz wichtig.
Ja. Genau, das ist ein Remaster. Ich habe aber jetzt ja vielleicht verstanden, dass ich mich darauf eben nicht versteifen sollte, sondern mich in die Welt stürzen und da Abenteuer erleben sollte und entdecken sollte. Und deshalb glaube ich, vielleicht habe ich jetzt einen anderen Zugang dazu, aber das habe ich halt leider nie verstanden. Und ja, ich bin auch generell leider nicht so der große Bethesda-Fan. Also ich habe bis jetzt eigentlich kein Bethesda-Spiel gespielt, wo ich mir dachte, boah, genial. Also da, das ist ja alles
Fallout 3 ist genial.
Habe ich leider nie zu Release gespielt. Also ich bin mit Fallout 4.
Da kommt bestimmt auch ein Remaster, bin ich mir sehr sicher, dass das nächste ist.
Das wäre super, da hätte ich richtig Bock drauf, ja. Aber deshalb, Oblivion, ja, also.
Oblivion war das heiße Ding, als ich quasi mit dem Beruf als Videospieljournalist angefangen habe. Da war alles rund um Oblivion. Oblivion hat auch viel verändert in der Videospielhistorie. Also es ist eins der einflussreichsten Videospiele aller Zeiten, würde ich insgesamt sagen. Die Welt, wie diese Open World gerade bei Konsolenspielern dann auf einmal ankam und westliche Rollenspiele vorangebracht hat, 2005, 2006 hin, das hat extrem viel verändert und da hat auch vor allen Dingen die Xbox 360 ja in einem ganz anderen Licht auf einmal dastehen lassen. Das war sehr, sehr clever von Microsoft damals, die erste Xbox quasi früh abzusägen und dann mit der 360 ja und Oblivion auf der Konsole da durchzustarten. Das hat, glaube ich, ganz viele vom PC dann doch in die Konsolenwelt A gebracht, weil das war das erste westliche große Rollenspiel in dieser Tiefe, was vor allen Dingen auch für Konsolen optimiert war. Also das steuert sich wirklich ganz hervorragend natürlich mit dem Gamepad, was man jetzt über Morrowind davor, Elder Scrolls 3, halt nicht sagen konnte. Das lief halt und war halt cool von Microsoft, dass sie es für die Xbox portiert haben. Aber das erste, ihre erste richtige westliche Rollenspiel-Primärentwicklung für Konsole war Oblivion. Und ist ja ein wahnsinniger Hit geworden und ein absolutes Kultspiel für viele.
Das stimmt.
Ja. Ich finde es interessant, dass jetzt ganz viele Sachen so auf Unreal Engine 5 portiert werden. Das ist, glaube ich, jetzt so ein Trend, den man ausmacht. Das wird uns jetzt, glaube ich, öfter noch begegnen. A, natürlich auch als, ich denke mal so als Fingerübung ganz gut für Devs, zu sagen, hey, wir wollen das mit der neuen Engine auseinandersetzen, nehmen wir doch unser altes Spiel, nutzen die Features von Unreal Engine 5, gucken, wie das dann funktioniert, wie man damit umgeht und so weiter, bevor man jetzt eben komplett ein neues Spiel auf Unreal Engine 5 macht. Ist jetzt so meine Vermutung, weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir jetzt gerade so viele Remakes oder Remaster sehen, die jetzt auf UE5 portiert werden Oblivion ist ein Shadow Drop. Frostpunk 1 wird jetzt auch remastered sozusagen und bekommt ein Unreal Engine 5 Update. Frostpunk 2 ist ja schon in der Unreal Engine 5, also das ist jetzt nicht der Hauptgrund, die Engine auszuprobieren. Aber das ist natürlich dann auch besser modbar, besser optimierbar. Und ich glaube schon, dass man als Studio dann viele Vorteile hat, wenn man halt jetzt Unreal Engine 5 dann nutzt für solche Remasters. Ist vielleicht auch einfacher als vorher, ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass wir da jetzt einiges sehen werden. Wie gesagt, ich bin mir auch relativ sicher, dass Fallout 3 und Co. und viele andere Klassiker jetzt auf Unreal Engine 5 kommen, weil sie dann halt auf einmal auch wieder schön sind. Man hat wieder Nostalgie, man hat weniger Entwicklungskosten, als wenn man jetzt ein neues Spiel macht. Ich finde es gut. Ich finde diesen Trend positiv tatsächlich.
Den, wenn es alte Spiele sind, finde ich auch sehr cool und gut. Also gerade die Nostalgie nach 10 beziehungsweise gerade nach 20 Jahren ist immer ganz, ist so der Höhepunkt. Also wenn man einen Oblivion Remaster macht, dann musste es jetzt passieren. Und das Geld lässt Microsoft natürlich auch nicht dumm liegen. Was ich schwieriger finde, sind dann so Sachen wirklich wie Days Gone Remastered. Gut, du hast jetzt gesagt, das ist ein Patch auf dem PC und vielleicht kriegt man dann Remastered auch günstig, wenn man es halt schon als PS4-Version kriegt oder so. Aber generell auch die Last of Us Sachen, dass es da jetzt schon Remake oder Remaster und so zu gibt und Ultra-HD-Version, das finde ich alles super kleinteilig und verwirrend für den Markt und eigentlich auch nicht zielführend. Das ist mir zu früh. Mhm. Also 6 Jahre später brauche ich nicht das gleiche Spiel schon wieder, nur damit es nochmal verkauft werden kann, ein bisschen schön. Ansonsten ist es halt einfach weiter patchen.
Und ja, wollte gerade sagen, die wollen halt einfach die Marken immer im Gespräch behalten und immer wieder neue Versionen veröffentlichen. Ja, komm, kauf doch noch mal. Ja, also ich die Taktik verstehe ich. Bei Last of Us 1, finde ich, hat das ganz gut funktioniert, weil da halt eine Konsolengeneration dazwischen war, also ein Wechsel stattgefunden hat und sie dann relativ einfach diese Remaster-Version eben auch auf die neue Konsole bringen konnten. Das konnte ich nachvollziehen. Bei den aktuellen Last of Us geht mir das aber auch ein bisschen zu fix, auf jeden Fall. Verstehe
ich. Ja, aber deswegen bei Days Gone finde ich es fair, weil da ist ja wirklich auch Konsolengeneration wieder dazwischen
gewesen. Das stimmt. Ist auch wieder ein bisschen her, ja.
Aber wenn man sieht, es gibt dieses eine Bild, ich weiß, wir hatten das irgendwann auch mal im Discord, hat das jemand gepostet, wie viele Versionen es von Ellie einfach jetzt schon gibt. Also kreative, kunstvolle Ausdrücke, wie diese Person auszusehen hat. Sieht halt anders aus als auf PS3, als auf PS4, dann im Remaster und dann nochmal auch in HD wurden die Haare nochmal angefasst. Das ist, also Ultra HD, die letzte Version, das ist doch bizarr. Das Spiel ist doch nicht so alt, dass wir jetzt schon 4 oder 5 Ellies haben müssten. Plus die in der Serie ist.
Da fand ich den Peter Parker Morph aber lustiger, dass er ein bisschen mehr wie Tom Holland aussieht.
Stimmt, da haben sie es ja auch gemacht, ja. Ja. Ich finde, um nochmal zu Frostpunk zurückzukommen, wir hatten da ja irgendwie im Discord uns darüber ausgetauscht und ich war auch total überrascht, dass da quasi wieder ein neues Frostpunk kommt.
Haben wir den Titel eigentlich schon genannt? 1886 soll das Remake heißen und 26 erscheinen.
Genau.
Ist also 27. Ein bisschen hin. Oder 27 genau, das, sogar, ne? Ja.
27. Ewig hin noch.
27. Und das finde ich ist halt so ein interessanter Unterschied, gerade zu Oblivion, dass jetzt einfach Shadow Drop hier, ihr könnt spielen und Frostbite. Nee. Ich war irgendwie relativ fest davon ausgegangen. Na gut, dann kommt es halt dieses Jahr raus. Nee, ja. 2027. Okay. Also sehr weit im Vorlauf sozusagen angekündigt, diese Neuauflage. Aber spannend auf jeden Fall, weil ich habe tatsächlich Frostpunk nie gespielt. Ich bin ja nicht so der Strategiespieler. Aber es ist eines dieser Strategiespiele, das ich mir vorgenommen habe zu spielen, weil ich irgendwie den Aufbau so ja besonders fand und irgendwie dachte, okay, ich glaube, da finde auch ich Zugang zu, weil ja auch eben diese Entscheidungen da auch mit im Spielprinzip versteckt sind, wo es nicht nur um reine kühle Strategie geht, sondern eben auch um Fragen, keine Ahnung, wie gehe ich jetzt mit der Bevölkerung um, schicke ich die Kinder in die Mine oder nicht? Deshalb dachte ich, ey, das muss ich nochmal spielen. Jetzt wurde mir die Entscheidung abgenommen. Ich glaube, ich werde Frostpunk nicht nochmal nachholen, aber dann zumindest auf die Neuauflage warten.
Lohnt sich beides. Ich habe Frostpunk inzwischen 3-mal durchgespielt, das erste. Kampagne. Ich kann dir garantieren, dass du es am Ende doch lieben wirst, weil ich dich inzwischen kennengelernt habe als absoluten Sucker für Atmosphäre und Immersion. Und da ist Frostpunk ein absolutes Deluxe-Sahnestück.
Ja, das glaube ich.
Ja, ich finde es komisch, dass sie so früh ankündigen tatsächlich. Also warum jetzt, wenn es 2027 kommt? Also das
wahrscheinlich
hätte doch in Video Game Awards Ende 26 gut gepasst oder so. Ja,
wahrscheinlich haben sich die Verkäufe jetzt vollkommen im Sand verlaufen und dann haben sie sich gesagt, okay, wenn jetzt eh keiner mehr Frostpunk 1 kauft oder halt es alle schon besitzen, dann kriegen wir es vielleicht jetzt vom idealen Zeitpunkt her hin, das Ganze jetzt schon anzukündigen.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie so ein bisschen in Zugzwang sind, 11-Bit, weil sie ja mit Frostpunk 2 so ein bisschen Misserfolg hatten. Also es hat sich immer noch gut verkauft, aber Sales, eben hinter den Erwartungen, genau. Und dass sie da jetzt sozusagen schnell nachlegen, weil ich meine, was haben sie jetzt sonst noch im Köcher? Dieses, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Die Klone, Raumstation. Die Alters, ja. Danke. Das haben sie halt noch im Köcher, wo sie auch schon lange dran werkeln und auch immer wieder leider kleine Verschiebungen hinnehmen mussten. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie da jetzt einfach zeigen wollten, ey, komm, wir haben noch was, da kommt noch viel mehr. Vertraut uns. So hat das ein bisschen anscheinend für mich.
Ja, fühlt sich so an, definitiv als Lebenszeichen.
Genau.
Wir machen was, ja.
Immer mehr Details kriegen wir auch zur Switch 2. Da hat sich Nintendo jetzt schon im Voraus entschuldigt, dass sie wahrscheinlich doch nicht genügend ausliefern werden können. Die Zahlen der Vorbesteller sind anscheinend zu hoch. Sie rennen ihnen jetzt schon wieder die Bude aus. Das ist natürlich was sie gerne sagen, auch wenn ich das Gefühl hatte, die haben ja extra lange vorproduziert, damit sie halt nicht in eine Situation rennen, dass nicht jeder, der eine Switch haben möchte, auch eine kaufen kann. Aber hey, welche Konsole war zuletzt nicht ausverkauft zu Beginn? Selbst die Series X war am Anfang schwer zu kriegen. Aber das war auch Pandemiezeit natürlich.
Crazy. Ja, verrückt, dass das sich jetzt schon wieder so dieses Vorbesteller-Battle stattfindet. Ich habe ja selber nicht vorbestellt, aber dass viele andere scheinen sowohl auch diese Preispolitik, die jetzt ja immer wieder irgendwie kritisiert wird und in jedem Stream hier Price Drop, aber davon abhalten, das Ding vorzubestellen, tut es irgendwie anscheinend doch niemandem.
Was ich auch spannend finde, dass sie da wirklich versuchen, alles Mögliche zu unternehmen, um die Scalper zu minimieren. Mhm. Das haben sie ja versucht. Und aber auch jetzt internationale Importgeschichten unterbinden. Also die japanische Switch 2 wird billiger sein, den Markt entsprechend angepasst sein, vom Preis-Leistungs-Verhältnis und so. Vom
Preisniveau. 350 vom Preisniveau Euro kostet es halt, aber für die Japaner ist das so viel wie 500 für uns.
Genau, das meinte ich. Aber sie ist region-locked, was wir eigentlich ja schon nicht mehr gesehen haben in den letzten Jahrzehnten. Das war ja eigentlich schon weg. Also früher, ich erinnere mich, ich hatte einen Blu-ray-Player gekauft mit region-lock und musste dann erstmal im Internet gucken, wie ich das anlocke und solche Geschichten. Das haben wir ja schon länger nicht mehr. Und das durch diese Preispolitik ist es jetzt aber wieder drin. Das heißt, wenn man jetzt im Japan-Urlaub ist und denkt, man macht ein Schnäppchen, kann man schon machen, dann muss man aber halt drauf gucken, jedes Mal auch die japanischen Cartridges zu kaufen.
Ja, und die japanischen Spiele sind nur auf Japanisch. Auch das ist eine Regel, die Nintendo da zusätzlich eingeführt hat.
Ja.
Also zumindest die Nintendo-Games, ne? Third Party können auch was anderes sein.
Und man muss sich auch bei diesen Erfolgszahlen ja auch mal vor Augen führen, dass auch in einigen Regionen die Vorbestellerphasen erst angefangen haben. Also die Meldung kam, bevor beispielsweise in Amerika die Vorbestellungen möglich waren. Also dass das jetzt schon so einschlägt, ist, also ich find's verrückt.
Ich muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt nur Mario Kart World spielen wollte, wäre mir das Quark egal, ob das auf Japanisch oder auf Deutsch ist, solange man irgendwie Crossplay dann auch miteinander spielen kann über die Region hinweg. Und das wird ja, denke ich mal, schon gehen, dass ich mit einer japanischen Switch aus Deutschland hier halt an den europäischen Serverrennen teilnehmen könnte. Wenn es nur japanische Server gibt und ich dann den Ping der Hölle hätte, das wäre schon ein ziemlicher Dickmove von Nintendo. Oder? Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber ja, klar. Wird spannend sein zu sehen. Weitere News noch zur Switch 2 ist, dass auch aus Japan es jetzt bestätigt ist, dass ganz, ganz viele Cartridges, mehr als die Hälfte fast, gerade bei Third Party auch den Download benötigen werden. Das heißt, die Cartridge selbst im Offline-Mode wird nicht das Spiel ermöglichen. Man muss das Spiel also runterladen, man hat nur die Lizenz auf dem kleinen Modul.
Genau, diese Game-Key-Cards, wie sie heißen. Also man kann sie natürlich jederzeit auch weiterverkaufen, dann muss halt die neue Person wieder runterladen und du kannst es dann auch nicht mehr spielen, auch wenn der Download noch bei dir drauf ist, das ist dann schon an die Cartridge gebunden. Aber für Sammler und auch Leute, was Micha ja auch oft angeprangert hat von physikalischen Medien, man will ja dieses Spiel, wenn man es physikalisch hat, auch jederzeit spielen können, auch wenn die Server nicht mehr gehen oder wenn in 20 Jahren Retrocast machen will dazu. Das geht dann halt nicht mehr, wenn die Server nicht mehr da sind, um die Dateien runterzuladen. Für die Third Parties kann ich mir schon vorstellen, dass es halt sehr, sehr sinnvoll ist, damit du halt auf jeden Fall die neueste Version hast. Natürlich ist es einfacher, du packst halt die Grunddaten auf die Cartridge und hast dann aber die Sicherheit beim Kunden, bei der Kundin, wenn sie es dann reinlegt und gekauft hat, auch 5 Jahre später, dass sie halt die aktuellste gepatchte Version hat. Ja. Das ist halt leider die Realität in unserem Zeitalter jetzt der Videospielkultur, dass halt die Spiele nicht mehr wie früher bei Nintendo einfach schon fertig gepatcht sind und gut laufen, wenn sie released werden, sondern halt Downloads benötigen. Zwei Seiten der Medaille, ne?
Wir haben es geschehen lassen. Wir alle als generelles Gamertum. Aber ich mache jetzt nochmal hier vor dem Mikro meine Cartridge auf.
Wolltest du dran lecken nochmal?
Nee, das ist das Gameboy-Modul von Castlevania Adventure, was ich angesprochen habe.
Das war noch nicht bitter. Nee.
Und das ist das, ich finde das einfach geil. Oder hier, auch dass das geht, dass ich jetzt Assassin's Creed Unity habe ich jetzt in der Hand. Aufgemacht und die Disc sieht gut aus und ich kann sie ins Laufwerk machen und sie zieht sie rein. Und das Spiel ist halt komplett drauf und funktioniert und läuft sogar noch besser, was die Frames angeht, als wenn ich jetzt den Patch runterladen würde, der vielleicht hier und da natürlich was verbessert, aber auch dieses 30 FPS Lock mit einführt. Also, ja. Ich sehe nicht, wie wir es nochmal zurückdrehen, aber generell fände ich eine Zukunft, die auf entweder Good Old Games Niveau, GOG Niveau ist, wo man ein Spiel runterlädt, es entzippert und sich auf den Server legen kann und halt weitergibt, finde ich sehr viel geiler. Genauso wie eine Sache halt in einem physischen Modul zu haben, was ich irgendwo reinhämmern kann, wo ich weiß, ich habe gerade dieses ganze Spiel in der Hand und es funktioniert auch. Und es braucht kein Patch, finde ich auch irgendwie schön. Schöner. Naja. Sagt uns gerne, was ihr dazu denkt, auf Discord zum Beispiel oder in der E-Mail. Und in der nächsten Woche gibt's auch Inside Moin. Da reden wir wahrscheinlich über Clair Obscur und South of Midnight oder Post-Trauma. Mal gucken. Da sind überall Episoden geplant, genauso wie zum Oblivion Remake. Auch dazu wird's einen Cast geben. In welcher Form und wann werdet ihr erfahren. Wenn ihr uns weiter treu bleibt, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüssikowski.
Patreon.com/InsideMoin. Tschüss.